Römer Kapitel 5 ist ja eigentlich schon so fast wie mit dem Römerbrief. Und wir sollten vielleicht ganz kurz auch noch, damit wir die Zusammenhänge verstehen, mal einen großen Überblick sehen über diesen Römerbrief. Luther hat ja mal gesagt, das ist das Kernstück des Evangeliums, der Mittelblatt der ganzen Schrift. Und er hat nicht Unrecht. Also wir haben die ersten 8 Kapitel, könnte man unter dem Begriff sehen, im Römerbrief, das ist die Heilslehre, also die Lehre davon, wie Gott rettet. Dann kommen 3 Kapitel, 9 bis 11, wo er die Heilsgeschichte am Beispiel Israels deutlich macht, weil er ganz großes Interesse hatte an seinem Volk Israel, zu dem er ja selbst gehörte, und weil er gewusst hat, dass dieses Israel das einzige Heilswerkzeug Gottes ist. Das hat er sich ausgesucht für seine Heilsgeschichte. Das hat absolut große und notwendige Konsequenzen eigentlich für alles, auch für uns. Das sind aber andere Themen, die sind heute nicht dran. Und dann am Ende, ab Kapitel 12 bis 16, haben wir dann das Heilshandeln. Da kriegen wir in 5 Kapiteln gesagt, wie wir uns denn gefälligst zu benehmen haben, wenn wir das alles wissen. Also wir dürfen wissen, er macht alles, ja, aber ich habe eine gewisse Mitverantwortung in meinem Leben, mich so zu verhalten, damit ich mich dankbarerweise, das habe ich auch das Thema genannt, Dankbarkeit gegenüber der an mir erwiesenen Gnade, die muss sich da irgendwie auswirken in meinem Leben. Das heißt, das muss man erkennen. Das wäre also der ganze Römerbrief in 3 Sätzen gesagt. Heute sind wir beim Kapitel 5. Um das Kapitel besser einordnen zu können, sollten wir noch wissen, dass in den ersten 3 Kapiteln Paulus die normalen Leute, also die Nationen, die Weltmenschen in Gänsefüßen gesagt, die Juden und die Leibesgemeinde, alle 3 behandelt und sagt mit dem Ergebnis im Kapitel 3 in der Mitte, in den Versen 18 bis 20 ungefähr, ja, da ist kein Gerechter, alle sind schlecht. Also, er bindet den Sack zu und da sind alle drin. Da sind die Nationen drin, da sind die Juden drin und die Leibesgemeinde ist auch da drin. Und deswegen kommt ja dann im Kapitel 3 der großartige Höhepunkt schon mal, dass er sagt, weil das so ist, weil alle verfehlen, Vers 23, 24, weil keiner die Herrlichkeit Gottes erreicht, nicht im geringsten durch sein eigenes Wirken. Deshalb ist Rechtfertigung ein Geschenk. Alle werden geschenkweise gerechtfertigt. Das ist das Ergebnis davon, dass sie alle nichts taugen und sie können nichts dafür. Das werden wir heute auch noch lernen. Und dann kommt das Kapitel 4, da macht er am Beispiel des Abraham das deutlich und sagt, der Abraham, was ist denn mit dem? Das war, ich nenne mal das Wort, was ich nicht mag, er war ein Heide. Das heißt, er war ein Götzendiener. Und jetzt nimmt Gott einen Götzendiener, schenkt dem den Glauben, macht mit dem sozusagen modellhaft Heilsgeschichte. Und das zeigt uns Paulus dann im Römer Kapitel 4. Und danach kommt das Kapitel 5, um das es heute geht. Und hier lernen wir, ganz grob gesagt, dass das begründet wird in diesem Kapitel, warum Gott alle in einen Sack steckt, dass sie alle gleich sind. B, warum er sie auch alle wieder da rausholen muss. Und dritter Punkt, auch ganz wichtig, auf welcher Rechtsgrundlage arbeitet Gott hier, damit er das machen kann. Denn es laufen genug rum auch in der unsichtbaren Welt, die unserem Gott sagen, du bist ungerecht. Wenn du einen Ungerechten gerecht machst, bist du ungerecht. Und dafür muss er ein gutes Argument haben oder eine Rechtsgrundlage, auf der er das machen kann. Er hat sie, das ist keine Frage, aber wie, das wollen wir erklären. Gut, also das sind so Gedanken, die wichtig sind, damit wir verstehen, wenn jetzt im Kapitel 5, das heißt, ich lese mal die ersten 5 Verse, daher nun als gerechtfertigt Wordene, ich will erstmal einen Schluck trinken. Paulus bringt jetzt eine Schlussfolgerung. Er sagt, daher nun als gerechtfertigt Wordene, also wir sind gerechtfertigt, wie aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben die Hinzuführung erhalten haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen und wir rühmen uns aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern, jetzt kommt das, was Michael vorhin gesagt hat, wir rühmen uns auch in den Drängnissen wahrnehmen, dass die Drängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Erwartung. Die Erwartung aber enttäuscht nicht, da die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, was heißt denn das? Wir sind gerechtfertigt worden, das heißt, das hat jemand gemacht, das steht hier im Passiv, das kann keiner selber machen. Gott hat gerechtfertigt durch Christus. Durch ihn haben wir auch die Hinzuführung, sagt er hier, zu dieser Herrlichkeit oder der Erwartung der Herrlichkeit. Das ist ja das Ziel. Also die Erwartung der Herrlichkeit ist das Ziel. Und jetzt bringt Paulus ab Vers 3 bis 5 oder 3 und 4 vor allem eine Art Stufenleiter. Er sagt uns, das ist wie eine Leiter mit Stufen oder Treppen, wie immer das sehen willst. Die fängt ganz unten an. Das heißt, der Weg hin zur Erwartung der Herrlichkeit Gottes fängt ganz unten an, nämlich bei den Drängnissen. Und jetzt haben wir die Stufen hier bei Paulus in Römer 5, 3 und 4. Drängnis, Ausharren, Bewährung, Erwartung. Und was ist das für eine Erwartung? Die Erwartung der Herrlichkeit, hat er im Vers 2 gesagt. Also die Stufenleiter hin in die Herrlichkeit Gottes beginnt ganz unten mit den Drängnissen. Und deswegen dürfen wir wissen, wie auch Jesus gesagt hat, wenn du mir nachfolgst, denk dran, kriegst nur Probleme. Also wenn heute jemand predigt, komm zu Jesus, dann geht es dir gut und du hast keine Probleme mehr, das ist ein Scharlatan. Das steht nicht geschrieben, sondern die Schrift sagt uns eindeutig, der Weg der Leibesgemeinde hin in die Herrlichkeit, hier bei Paulus, bei Petrus, der hat eine Stufenleiter, die hat 8 Stufen, hat die gleiche Einteilung im Wesentlichen, die führt durch Drängnisse, die fängt unten an. Also wer aufsteigen will, muss erstmal ganz nach unten gehen. Unser Herr hat das ja vorgemacht. Er hat sich erniedrigt, damit er erhöht wurde, Philipper Kapitel 2. Die anderen, die hochrangigen Engel, die Cherube, vielleicht kommen wir heute noch dazu, die haben das andersrum gemacht. Die waren schon ganz hoch und wollten noch höher. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie erniedrigt. Also es geht immer durch die Niedrigkeit in die Erhöhung und nicht umgekehrt. So, und jetzt sagt er im Vers 5, das ist aber keine Erwartung, die enttäuscht. Wir können ganz sicher sein, denn was hat Gott gemacht? Er hat die Liebe durch den Geist in unseren Herzen, schreibe hinter das unsere, ein kleines N, das steht nämlich hier im dritten Fall, unseren Herzen die Liebe ausgegossen. Das ist was ganz anderes, als wenn er sagt, wenn wir sagen, in unsere Herzen. Wo ist der Unterschied? Ich will nicht kleinlich sein, aber es ist ein großer Unterschied. Ob ich etwas hineingieße oder ob ich etwas innen ausgieße, ist ein Unterschied. Wenn irgendeiner zum Kaffee trinken eingeladen ist und der läuft dann draußen vorbei und wirft die Torte durchs Fenster und sagt, jetzt habt ihr was zum Kaffee trinken, ist nicht so gut. Ne? Also er kommt rein und stellt es auf den Tisch. Also der Geist hat in den Herzen die Liebe Gottes ausgegossen. Da war der in uns drin. Er hat sie nicht hineingeschüttet von außerhalb. Das heißt, wir haben alles in uns. Wir haben den Geist in uns. Christus ist in uns. Gott ist in uns. Johannes Kapitel 17, 23. Also alles ist in uns drin. Das muss man sich mal bewusst machen, was das für ein Reichtum an Herrlichkeit ist, auch heute schon an und in uns. So, und jetzt kommen wir zu den Versen 6 bis 11, bei denen ich mich etwas länger aufhalten werde, weil die ganz besonders wichtig sind, das ist der erste Teil des Themas, Christus starb, um alles zu ändern. Und hier werden wir auch ein Wort kennenlernen, das vielleicht der ein oder andere auch zum ersten Mal hört. Ich lese mal die Verse erst vor, 6 bis 11, damit wir wissen, worum es geht. Also ab Vers 6 heißt es, denn, wieder Schlussfolgerung, denn Christus starb, als wir noch schwach waren, gemäß der Frist für Gott Unehrende. Die Worte erkläre ich alle noch. Ich nehme sie einfach mal so zur Kenntnis. Also er starb gemäß der Frist für Gott Unehrende, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für das Gute wagt möglicherweise jemand zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Verfehler waren. Wie viel mehr daher, da wir nun in seinem Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn weg vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir als Feinde seind, den Gott durch den Tod seines Sohnes verändert wurden, wie viel mehr werden wir als verändert Wordene infolge seines Lebens gerettet werden? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Veränderung empfingen. Bei Veränderung steht Versöhnung, ich erkläre es noch. Gut, also es geht jetzt darum, in diesem ersten Teil, dass durch das Sterben des Christus sich alles geändert hat. Das ist ganz wichtig. Es hat sich alles geändert. Christus starb, als wir noch schwach waren, Vers 6, gemäß der Frist für Gott Unehrende. Da steht das Wort für Gottes Verehrung mit einer Verneinung. Also es sind welche, die Gott keine Ehre geben. Man kann auch gottlos sagen, nur wirklich gottlos ist eigentlich niemand. Jeder hat irgendeinen Gott. Es gibt auch Leute, die glauben, dass es keinen Gott gibt. Die haben auch einen Gott, nämlich den Gott des Unglaubens. Oder sie haben einen ganz besonders starken Glauben, weil wer glaubt, dass es Gott nicht gibt, der muss mehr glauben als der, der glaubt, dass es Gott gibt. Das ist aber ein anderes Thema. Also, Christus starb für Gott Unehrende. So, wir, sagt Paulus, waren das alle. Wir waren alle Leute, die Gott nicht verehrt haben. Wir waren sogar Feinde, wie wir noch sehen werden. Und jetzt ist er für uns gestorben. Also, er ist für Gott Unehrende gestorben, Vers 6. Er ist für Verfehler oder Sünder gestorben, Vers 8. Er ist für Feinde gestorben, Vers 10. Und all das waren wir, heißt es hier. Das muss man sich überlegen, was Gott hier gemacht hat. Er hat sozusagen Leuten geholfen, die ihn ablehnen. Er hat Leuten geholfen, die nichts von ihm wissen wollen. Überlegen wir mal, was ich machen würde, ne? Wenn ich jetzt Gott wäre, oder wenn mich Menschen ablehnen, wie ich mit denen umgehe. Also was hat Gott hier gemacht? Er ist also ganz anders als wir. Wir waren tot und folgten den Willen des Fleisches, lesen wir im Epheser Kapitel 2, Vers 1. Oder im Kolosserbrief sagt Paulus 2, Vers 13, ihr wart tot und er hat euch lebendig gemacht. Oder in Titus 3, Vers 3, einst waren wir ungehorsam, unverständlich, haben den Begierden des Fleisches gedient, haben in Bosheit gelebt, in Neid, waren Hassende und so weiter. Also er kann gar nicht genug Schlechtes aufzählen. All das sind wir gewesen, sagt er hier. Und dennoch, hier müsste man eigentlich bei Römer 5, Vers 6 am Anfang sagen, dennoch hat Gott uns seine Liebe gegeben. Das musst du dir mal überlegen, was Gott hier gemacht hat. Er hat seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen und deswegen ist Christus zu der ganz bestimmten Frist gestorben. Und hier haben wir einen interessanten Gedanken, der auch heilsgeschichtlich wichtig ist, deswegen will ich da auch kurz drauf eingehen. Er sagt hier, gemäß der Frist, das ist das Grundtextwort für die Gottesstunde, für den Augenblick, an dem Gott sozusagen seine Heilsgeschichte etwas wirkt. Es ist nicht die Zeit, die wir mit der Uhr messen, um die es hier geht. Chronos ist im Grundtext die Zeit, die man mit der Uhr misst, die Zeitlänge. Hier geht es um Frist, um Zeitpunkt, um Ereignis, um Inhalt der Zeit. Also gemäß der Frist, das heißt, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, mit einer ganz bestimmten inhaltlichen Gestaltung, hat Gott jetzt etwas unternommen, hat seinen Sohn sterben lassen, um seine Heilsgeschichte so zu vollführen, wie er es vorgenommen hatte. Und deswegen ist wichtig, es gibt da noch die Stelle Galater 4, Vers 4, da steht, als die Vervollständigung der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Oder wir haben im Hebräerbrief 9, Vers 26, haben wir den Begriff, die Zusammenvollendigung der Äonen ist gekommen und jetzt hat er den Sohn geoffenbart. Also die drei Begriffe, die Vollendigung der Äonen, die Fülle oder Vervollständigung der Zeit und die Frist, hier Römer 5, Vers 6, sagen uns, als Christus starb, ist ein ganz bestimmter Punkt in der Heilsgeschichte erreicht worden. Und jetzt müssen wir überlegen, wenn das die letzte Zeit ist, die Vollendigung, die Vervollständigung, all diese Begriffe, ist also jetzt etwas an einen Punkt gekommen, wo es sozusagen eigentlich nur noch besser werden kann. Also mit Golgatha, mit dem Tod Jesu, ist die Zeit angebrochen, in der die Heilsgeschichte zur Vollendung kommt und Gott alles wieder zurückführt, bis er alles in allen sein wird. Das ist ja das Ziel. Und wenn wir hier, das wäre vielleicht auch was für heute Nachmittag, für die Fragestunde, wissen, wo wir uns befinden an diesem Punkt der Heilsgeschichte, ist das auch schon mal wichtig, denn es gibt ja heilsgeschichtlich Einteilungen von Zeiten, nämlich Tage und Nachtwachen. Und wir haben kurze Tage und lange Tage, wir haben vier Nachtwachen. Wir müssen mal überlegen, wie ist denn der Heilsplan Gottes, wenn Jesus sagt, ich werde am dritten Tag vollendet. Wie kriegen wir denn das zusammen? Wo befinden wir uns denn eben jetzt? In welcher Nachtwache zum Beispiel sind wir denn? Oder wann wären denn dann die nächsten Nachtwachen? Was ist denn Mitternacht? Also wie läuft denn diese Frist ab, in der Gott durch das Opfer seines Sohnes die Rechtsgrundlage geschaffen hat, jetzt Heilsgeschichte zu machen bis zur Vollendung? Weil das doch auch wichtig ist, damit wir wissen, wo wir uns im Strom einer Zeit befinden. Und das wäre ein Ansatzpunkt hier, auch diesen Gedanken mal noch etwas auszuführen, vielleicht auch in der Fragestunde heute Nachmittag, um diese Fristen zu verstehen. Und Petrus spricht davon, 1. Petrus 1, Vers 20, von den letzten Zeiten. Das wäre der vierte Begriff, den habe ich noch eben übersehen. Gut, und möglich geworden ist das Ganze. Möglich geworden ist das Ganze nur, weil Gott treu ist und in seiner Treue an seinem Heilsplan festgehalten hat und hat seinen Sohn sozusagen durch sein Blut die Rechtsgrundlage legen lassen, dass er jetzt, ich sage es mal ganz, ganz einfach, im Grunde alles machen kann, was er will. Er hat es schon immer machen können, aber er kann jetzt alles machen, was er will, ohne dass ein anderer ihn als ungerecht bezeichnen kann. Wir müssen uns ja überlegen, wenn Gott sagt, also ihr habt zwar alle gesündigt, die Engel sind gefallen und es ist alles schief gegangen, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden oder möchte, dass es alles wieder in Ordnung kommt. Und jetzt muss er sozusagen für sich persönlich die Rechtsgrundlage schaffen, damit ein Staatsanwalt oder ein Ankläger nicht sagen kann, du handelst ungerecht. Also Gott ist so gerecht, dass er auch den Feinden keine Gelegenheit gibt, irgendetwas an seiner Handlungsweise aussetzen zu können, rein rechtlich. Und deswegen hat er ja, und das vorweggenommen, in diesem Liebesakt das Größte getan, was einer tun kann. Er hat nämlich das alles, was er besaß, sein Sohn war alles, was er besaß. Auch das muss man mal heilsgeschichtlich darstellen. Gott war alleine und dann ist aus ihm heraus der Christus gekommen. Und das war im Grunde das Einzige, was aus Gott herausgekommen ist. Sonst ist nichts aus Gott herausgekommen. Alles Weitere kam aus dem Christus. Und wenn wir das wissen, hat also Gott das Einzige, was er besaß, alles, was er besaß, hat er gegeben, um die Schöpfung, die nachgeordnet aus dem Christus kam, wieder zurückzuführen. Und das ist im Grunde die Rechtsgrundlage dafür, dass keiner sagen kann, du hast nicht alles getan, um jetzt auch Ungerechte gerecht zu machen, weil das wäre eigentlich ungerecht. Gut, es klingt vielleicht etwas kompliziert, im Laufe des Gesprächs werden wir das sicher noch besser verstehen. Im Vers 7 dann, haben wir eine interessante Argumentation, die rein von der Übersetzung her etwas schwierig ist, ich gebe das zu. Er sagt ja hier Römer 5, Vers 7 im nächsten Vers, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für das Gute wagt möglicherweise jemand auch zu sterben. Nur in der Bibel steht wahrscheinlich der Gute oder der, ich weiß nicht, was er für Worte da stehen hat. Das Problem ist, dass im Grundtext unserer Bibel im Griechischen das männliche und sächliche, der männliche und sächliche Artikel ganz genau gleich geschrieben werden. Also du kannst nicht entscheiden, ist das männlich oder sächlich an der Stelle. Also es ist eine Ermessensfrage des Übersetzers. Und wenn wir jetzt den Vers mal angucken, also es wird kaum jemand für einen Gerechten sterben, heißt es hier. Für den Guten, wenn ich das jetzt so übersetze, wagt vielleicht jemand zu sterben, dann wäre der Gute eine Steigerung des Gerechten. Das ist aber nicht so. Das Gute ist keine Steigerung vom Gerechten, sondern das ist weniger. Also gibt das keinen Sinn. Weil das keinen Sinn gibt, müsste man also hier sagen, das ist kein männlicher Artikel, sondern ein technischer Artikel. Wenn ich es tatsächlich übersetze, Neudrucken, müsste ich also sagen, das Gute. Und wenn wir das so sehen, dann können wir sagen, das stimmt. Also, pass auf, für einen gerechten, also für einen gerechten Menschen zu sterben, gibt es ganz wenige Leute, die das machen würden. Denk an die Bürgschaft, haben wir früher mal gelernt in der Schule. Und es gibt ganz wenige, die für andere ihr Leben einsetzen würden. Für eine gerechte Sache, für eine Ideologie, für das Gute, das wird eher gemacht. Denk an die ganzen Märtyrer, die rumlaufen, politische auch und so weiter. Also für eine gute Sache, für eine Idee, da setzen die Leute ihr Leben ein. Aber für einen Menschen kaum. Ne? Warum Paulus das hier bringt, er sagt, Gott hat das aber gemacht. Das heißt, für einen Gerechten zu sterben, wird kaum einer wagen. Aber Gott ist für Ungerechte gestorben. Er hat die größten Sünder, oder für die größten Sünder überhaupt, ist er gestorben. Für alles Schlechte in diesem ganzen Kosmos, dafür aber seinen Sohn hergegeben. Also versteht ihr diesen Gegensatz, um den es hier geht. Wir würden sowas nie machen. Er hat es gemacht. Das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Und dass Menschen sterben für ihre Ideen und nicht für Menschen, das können wir beobachten in der Welt. Und deswegen glaube ich, dass dieser Vers hier, um den es geht, Vers 7, eben auch im zweiten Teil mit das Gute übersetzt werden sollte, weil das gibt wieder Sinn und passt auch grammatisch natürlich dazu. Jetzt hat Jesus etwas aufgestellt und jetzt wird es eng auch für uns. Der hat gesagt in Johannes 15, 13, niemand hat größere Liebe, als dass er seine Seele lässt für seine Freunde. Das ist schon ein hoher Anspruch. Und Paulus kann mal sagen, Römer 16, Vers 4, dass Priska und Aquila ihren Hals riskiert haben für ihn. Also es hat immer wieder auch Einzelpersonen gegeben, die bereit waren für ihre Brüder zu sterben. Und Jesus sagt, das ist die größte Liebe, dass einer sein Leben für seine Freunde lässt. Und jetzt haben wir noch einen Anspruch, den die Schrift an uns stellt, in 1. Johannes 3, Vers 16, und sagt, es wird eng und gefährlich auch für uns, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns seine Seele gesetzt hat. Ja, prima, da sind wir mit einverstanden. Also er, Christus, hat für uns seine Seele gesetzt. Bei euch steht wahrscheinlich Leben, grundlegend steht Seele. Und jetzt der nächste Satzteil, der gehört dazu, da sagt er, auch wir sind schuldig für die Brüder die Seele zu setzen. Und jetzt wird es schon eng. Also bei Christus sagen wir Halleluja, ne? Du bist für uns gestorben, prima. Und jetzt für unsere Brüder sterben, da wird es schon schwieriger. Aber wir sehen, die Schrift erwartet, dass wir, wenn wir ein solches heilsgeschichtliches Verständnis haben, wie wir das heute vielleicht auch hier mit nach Hause nehmen können, heute Nachmittag, wenn das bei uns vorhanden ist, wenn Gott uns diesen Glauben schenkt mit seinem Heilsziel und unserer Beteiligung daran, dann ist das nämlich gar kein Problem mehr. Dann bist du gerne bereit, für deinen Bruder zu sterben, Michael.
Warum steht hier immer Seele und nicht Bios, also biologisches Leben?
Ja, weil das mehr ist. Also das biologische Leben zu geben, das ist im Grunde ja nur unser Leib, unser Transportmittel. Die Seele ist die ganze Person, die Persönlichkeit, das Wesen des Einzelnen. Dazu käme noch der Geist, wir sind ja auch dreigeteilt. Also das Leben, nur das Leben. Verstehst du, wenn du heilsgeschichtlich denken kannst, ob du hier 30 Jahre lebst oder 100 Jahre, ist völlig unerheblich. Für die gesamte Heilsgeschichte ist das ein Dunst, verstehst du? Deswegen ist dieses Leben hier, ich will das nicht abwerten, es ist ein schönes Leben, keine Frage, es kann auch schlecht sein, aber es ist unerheblich für die Heilsgeschichte, verstehst du? Wenn ich das glauben kann, wenn Gott mir diesen Glauben schenkt, kann es mir egal sein, wenn jetzt einer von hier reinkommt und sagt, ich muss jetzt für euch alle sterben, sonst müsst ihr alle sterben, dann muss man sagen, gut, es reicht, wenn einer stirbt. Verstehst du? Weil das ist im Grunde egal. Das ist heilsgeschichtlich uninteressant. Nur so weit muss ich erstmal kommen in meinem Glauben, dass ich nicht mehr an diesem Leben hänge. Und deswegen, wenn es uns hier zu gut geht, und wenn es uns hier, ich sage mal, wenn ich hier steinreich bin, kerngesund und alles weiß, bin ich unerträglich. Das dürfte nicht passieren, sondern wir müssen Wir müssen merken, dass uns in dieser Welt eigentlich nichts mehr hält. Und wenn du so weit bist, ich will euch nicht jetzt den Urlaub vermiesen und sonst irgendwas, ne? Aber wenn du nicht mehr an den Dingen dieser Welt hängst, sondern weil du den Blick hast hinein in die Heilsgeschichte, es kommen nur noch ganz große Dinge auf uns zu. Ich habe auch mal eine Aufstellung gemacht, was wir noch für Arbeit vor uns haben, was für große Dinge wir noch bewirken dürfen in der gesamten Heilsgeschichte bis zu am Ende. Wenn ich das sehen kann, dann will ich nichts wie weg hier, verstehst du? Wie Paulus sagt, ich wäre lieber bei Christus, auch wegen euch bleibe ich noch hier. So ungefähr könnte ich das auch für mich sagen.
Aber wenn ich doch meine Seele für einen ungläubigen Freund lassen würde, ja, dann würde ich doch in der Konsequenz sagen, ich gehe jetzt ins Totenreich für den. Wäre es das?
Ja, ja. Jesus war auch dort.
Und das ist die größte Liebe. Ja. Dass ich jetzt praktisch vielleicht über Jahrtausende im Totenreich verbringe.
Ja, völlig in die Hand Gottes zu geben und er entscheidet, ne? Ob du deine Woche bist oder ein Äon, ist seine Sache. Ne? Und Jesus hat es ja vorgemacht. Deswegen auch dieser Ausruf, wozu hast du mich verlassen? Psalm 22 am Flugholz auf Golgatha, hat ja diesen tiefen Sinn. Den müssen wir nicht wegmachen. Jesus hat sich völlig ausgeliefert, auch wenn er sagt, ich kann mein Leben nehmen und geben und so weiter. Natürlich hat er seine Göttlichkeit nicht verloren, aber er hat sich ausgeliefert völlig in die Hand des Vaters, indem er an die tiefste Stelle des Totenreichs gegangen ist. Tiefer ist niemand gekommen, nicht mal der Tod und der Teufel und wie sie alle heißen. Er hat die unterste Stelle erreicht, er ist in allem der Erste, auch da ist er der Erste, am tiefsten Punkt. Es gibt keinen, der tiefer gegangen ist. Und das ist unser Beispiel und Vorbild und darum geht es hier, wenn wir von Paulus lernen, dass Gott so denkt, wir haben Probleme für den Gerechten zu sterben. Für unsere eigene Ideologie würden wir sterben. Und Gott macht es gerade andersrum. Er stirbt für jeden, Hans Wurscht, ich sag's mal jetzt ganz platt. Ne? Und da können wir lernen. Das ist das, was wir hier im Glauben mitnehmen dürfen. Ja, Römer 5, Vers 8, der nächste Vers, damit wir zum Ziele kommen. Gott aber, und jetzt kommt ja die Argumentation, haben Sie schon etwas vorweggenommen, erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Verfehler, also Sünder waren. Gott aber ist ganz anders, können wir sagen. Der stirbt für Sünder. Wir haben schon ein Problem, für Gerechte zu sterben. Er stirbt für einen Sünder. Also Gott hat das Beste auf dem Altar seiner Liebe geopfert. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht in eurer Bibel, ich lese das etwas anders, so sehr liebt Gott den Kosmos, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gegeben hat. Er hat ja nicht aufgehört, den Kosmos zu lieben. Er liebt ihn immer noch. Er macht ja weiter mit seiner Heilsgeschichte. Er führt ja alles in sich zurück. Das ist doch das Ziel. Und diese Liebe, das ist die Gottesliebe, die ohne Vorbehalt liebt. Das ist die Liebe, die keine Bedingungen stellt. Das ist die Liebe, die einfach liebt, ohne zu fragen, wer bist du, woher kommst du, was hast du gemacht. Das interessiert überhaupt nicht. Gott liebt vorbehaltlos. Und das ist auch die Liebe, von der wir in Römer Kapitel 8 lernen, dass die uns festhält, wo es heißt, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Er hält mit seiner Liebe uns fest. Wenn ich festhalten müsste, hätte ich ein Problem. Stell dir vor, ich hält Arm aus dem Fenster und sagt, jetzt halte ich an mir fest. Wie lange kannst du denn das machen? Ne? Vielleicht 10 Minuten, wenn du Glück hast. Ich weiß nicht, ob ich so lange aushalten könnte. Dann würde ich abfallen. Aber wenn er mich festhält, kann er mich den ganzen Tag aus dem Fenster halten. Solange er festhält, ist das okay. Ne? Also, ob mir das gefällt, ist eine andere Frage. Aber es geht einfach um das Festhalten. Die Liebe Gottes hält fest. Nicht ich halte fest, er hält fest. Das ist seine Liebe. Das lernen wir schon im Alten Testament bei Hosea. Da heißt es in 11, Vers 4, ich habe euch gezogen oder zusammengebunden mit Seilen der Liebe. So ist das die hebräische Form, Ausdrucksform. Hebräisch ist ja sehr wesenhaft und auch sehr poetisch in seiner Darstellung und sehr bildhaft. Und so kann man sagen, also er hat seine Liebesseile um sein Volk gelegt, auch wenn sie ihn gar nicht mehr wollten. Er hat sie mit diesen Liebesseilen umworben. Und Paulus sagt das genauso, Kolosser 3, Vers 14. Er war ja ein Hebräer. Er sagt, dass die Liebe ist das Zusammenbindende, wirklich, oder das Band der Vollendung. Das heißt, die Liebe vollendet alles. Das ist die Gottesliebe. die Gottesliebe, die alles einschließt, auch das Überste einschließt und jetzt Geduld hat und wartet, bis es zubereitet wird und bis es auch Liebe ist. Und das ist ja letztlich das Ziel Gottes. Also er hat einen Weg gefunden, dass in seiner Liebe alles endet. Dass das die Mehrheit der Glaubenden nicht glauben kann, ist zwar schade, aber sie werden es ja noch lernen. Denn es ist das Ziel Gottes. Und es wird sogar der Ungläubige noch lernen dürfen, dass Gott dieses Ziel hat. Denn Vers 8 heißt ja noch, er starb, Christus starb. Für wie viele ist er denn gestorben? Ja, für alle. 2. Korinther 5, Vers 14. Wir glauben, dass einer für alle gestorben ist. Und jetzt kommt die frappierende Ergänzung des Satzes. Somit sind alle gestorben. Verstehst du? Er ist für alle gestorben und damit sind alle gestorben. Wenn ich das heilsgeschichtlich aufarbeite an meinen Gedanken, dann wird mir sofort klar, die ganze Welt, alles was es gibt, der ganze Kosmos, ist im Grunde schon in Christus, in seinen Tod hineingenommen. Gott hat damit die Rechtsgrundlage geschaffen, jetzt machen zu können, was er will damit. Er kann jetzt sofort alles gerecht machen, wenn er das wollte. Aber es gibt ja noch dieses Schauspiel, wäre eine Predigt extra. Es gibt diese Heilsordnung, in der er ganz bestimmte, in ganz bestimmten Stufen arbeitet. Und in der Stufe, in der wir jetzt sind, ist eben die Zubereitung des Leibes dran. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass Gott in seinem Wirken und Sterben des Christus für alle den Gerechten zum Ungerechten gemacht hat. 2. Korinther 5, 21 ist eine ganz wichtige Stelle darin, denn es heißt, den der Sünde oder Verfehlung nicht kannte, hat er für uns zur Verfehlung oder Sünde gemacht. Warum? Auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also hier, Gott hat etwas umgedreht. Er hat aus seinem gerechten Sohn den größten Sünder aller Zeiten gemacht und deswegen musste er auch sterben. Dieser Christus hat alle Verfehlungen aller Zeiten auf sich genommen, ist dafür gestorben und jetzt war die Rechtsgrundlage gelegt für das Handeln Gottes. Also alle Verfehler sind, oder alle Sünder sind eigentlich heute Gerechte in Christus, nur sie wissen es noch nicht. In dem Christus sind alle erfasst. Die Theologen reden ja von Körperschaften. Und ich muss das hier mal auch sagen, auch unser der jetzige Hausvater, der Langsteinbauer Höhe, sieht das auch so. Er spricht auch von Körperschaften. Und ich kann das auch so sehen. Es gibt eine Körperschaft, in der, die heißt Adam, in der waren alle Menschen drin. Das kommt später dann nochmal etwas deutlicher. Und dann ist in dem Christus eine neue Körperschaft entstanden, in der sind auch alle drin. Hier unterscheide ich mich mit den anderen Theologen. Weil ich glaube, auf Golgatha, so wie wir eben besprochen haben, ist in dem Opfer des Christus, er hat die ganze Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, alles hineingenommen. Er hat für alle bezahlt. In 1. Johannes 2, Vers 2, kommen wir später nochmal hin, er starb nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die des ganzen Kosmos oder der ganzen Welt. So, wenn das so ist, es steht dann da. Und wenn ich das noch glauben kann, ist also die zweite Körperschaft, die entstanden ist, die Körperschaft in dem zweiten Adam, Typologie, kommen wir nachher noch drauf, Typologie erster Adam zu zweiten Adam, ist in dem zweiten Adam der ganze Kosmos enthalten, genau wie es bei dem ersten Adam war. Das ist natürlich zu unterscheiden von der Leibesgemeinde. Ich sage nicht, die sind alle in der Leibesgemeinde, das ist was ganz anderes. Sondern es geht um die Körperschaft Adam und die Körperschaft Christus. Und wenn wir sauber arbeiten wollen, auch juristisch sauber, müssen wir sagen, wie Römer Kapitel 5 uns deutlich macht, das werden wir heute noch sehen, so wie es beim Adam war, so war es auch beim Christus. Da gibt es keinen Abstrich. Es waren beim Adam alle drin, es sind beim Christus alle drin. Das kann man nicht auseinander definieren. Gut, also damit zum nächsten Vers 9. Jetzt wird etwas gesagt, was ganz wichtig ist, auch da werden wir noch mehrfach heute darauf hinweisen. Paulus gebraucht ja ein Wort und sagt, wie viel mehr. Und dieses wie viel mehr ist ganz entscheidend auch innerhalb der Heilsgeschichte für das Handeln Gottes, wenn wir vergleichen mit dem, was Adam verdorben hat und dem, was Christus in Ordnung gebracht hat. Paulus sagt, wie viel mehr daher, da wir nun in seinem Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn weg von dem Zorn gerettet werden. Also in dem Christus muss viel, viel mehr passiert sein, als das beim Adam gewesen ist. Und wenn wir jetzt den Gedanken von Vers 9 hier noch auf den Punkt bringen, heißt es also, wenn Gott schon für uns sich gegeben hat, als wir von ihm noch gar nichts wissen wollten, also in dem Moment, wo ich ein Feind gewesen bin, hat er sich für mich gegeben. Wie viel mehr müsste er jetzt mich weiterführen hin zur Rettung und Vollendung? Denn jetzt bin ich noch gerecht in dem Christus. 1. Korinther 1, Vers 30. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist für mich zum Sünder geworden, damit ich gerecht werde. Gott hat diesen Tausch vollzogen. Jetzt hat Gott mich sozusagen, hat seinen Sohn für mich sterben lassen, als ich ein Feind war. Jetzt bin ich kein Feind mehr. Wie viel mehr müsste er jetzt für mich tun? Verstehst du? Das ist das, was Paulus jetzt sagen will. Also das Opfer war für einen Nichtsnutz. Jetzt bin ich juristisch gerecht in Christus. Und jetzt müsste er eigentlich noch viel mehr für mich tun. Das ist die Schlussfolgerung, die wir hieraus ziehen dürfen. Und genau das passiert auch. Diejenigen, die heute schon glauben dürfen, ist ja ein Geschenk, haben wir einen ganz anderen Blick für die Heilsgeschichte, für die Menschheit, für ihre Brüder, für das ganze Gotteshandeln. Wir wissen, in seinem Blut ist alles geschehen. Das Blut des Christus hat uns nahegebracht. Wir sind jetzt sozusagen zusammengerückt in einer Leibesgemeinde. Und jetzt macht Gott mit dieser Leibesgemeinde Heilsgeschichte. Das ist die erste Körperschaft im engeren Sinn, die gebraucht wird, um den nächsten Schritt der Heilsgeschichte zu tun. Ohne die Vollendung des Christusleibes wird die nächste Stufe der Heilsgeschichte nicht erreicht werden können. Deswegen ist heute nicht dran, die ganze Welt zu bekehren, sondern heute ist dran, die Leibesgemeinde aufzubauen. Und dafür muss ich sie auch finden. Wenn wir eine Adressliste hätten, könnten wir rumlaufen und könnten die alle einsammeln. Wir haben aber keine Adressliste, also sind wir auch wir der Meinung, das Wort muss verkündet werden, damit die Leibesglieder gefunden werden, damit sie das Wort hören können, Römer 8. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, also die Predigt muss es geben, damit die Leibesglieder etwas hören und dazu geholt werden können. So, und wenn das so ist, wenn ich also jetzt weiß, Gott hat für mich alles gemacht, als ich ein Feind war, und jetzt bin ich kein Feind mehr, jetzt wird er noch viel, viel mehr für mich tun, wie kann ich denn dann hier rumlaufen in dieser Welt? Dann habe ich da eine ganz andere Grundlage in meinem ganzen Wesen. Ich weiß, ich bin völlig in seiner Hand. Alles, was mir passiert, auch der gebrochene Fuß von meiner Frau, gehört dazu. Das ist ein Teil meines Lebens innerhalb des Zieles hin zur Vollendung. Also ein Stück Zubereitung, Vorbereitung. Wir sind hier im Trainingslager, Wir sind hier im Trainingslager und warten auf unseren Auftrag, nämlich dann in der Heilsgeschichte weiterzumachen. Also muss innerhalb des Trainings, das ist ja unangenehm, oder die Lehrjahre, sagt man in der Welt, sind keine Herrenjahre. Also da, wo Ausbildung ist, wo etwas noch gelernt wird, ist immer schwierig. Und in der Zeit sind wir eben. Also wir lernen hier und werden zubereitet. Und so ist es denn, dass er auch im Vers 10 sagen kann, denn wenn wir, das ist ja die Schlussfolge, aus dem eben Vers 9 gehörten, denn wenn wir als Feinde, dem Gott durch den Tod seines Sohnes verändert wurden, verändern heißt versöhnen, wollte ich noch erklären, mache ich gleich, wie viel mehr werden wir, wenn wir verändert worden sind, infolge seines Lebens gerettet werden? Das ist die Schlussfolgerung, wir haben es eigentlich eben schon mal erklärt. Also, Gott hat es für Feinde gemacht, jetzt hat er alle Feinde verändert oder versöhnt. Ich mag das Wort versöhnen nicht so sehr, aber wirklich heißt es verändern hier. Also das Wort heißt griechisch kat alasso, kata heißt herunter oder in jeder Beziehung herab, kannst die Vorsilbe ganz verschieden übersetzen. Alasso heißt verändern. Also die Übersetzer gibt verschiedene, die das auch erkannt haben und haben gesagt, es heißt herabändern oder in jeder Beziehung ändern. Oder andere sagt zum Beispiel, Heinrich Langenberg sagt, es ist ein Austausch geschehen. Oder der Martin Schacke, vielleicht auch bekannt, der sagt, es ist etwas verändert worden und eine Neuordnung geschaffen worden. Also diese Veränderung hat etwas Neues bewirkt. Und so ist dieses Wort versöhnen, ist ja auch eine Veränderung, keine Frage. Also wenn ich vorher Krach mit dem Addo hatte und wir haben uns wieder versöhnt, hat sich das geändert. Also das Wort Veränderung steckt ja da auch drin. Nur wenn wir das wirklich nehmen, wird es doch viel größer. Versöhnen heißt so viel, das macht so den Eindruck, also alles in Einverstanden. Und das macht ja nicht den Eindruck. Wenn ich in die Welt gucke, ist ja keiner einverstanden mit dem Handeln Gottes. Aber er hat die Rechtsgrundlage geschaffen, in dem Christus alles zu ändern. Das heißt, er braucht heute keinen mehr schief angucken oder keinen mehr da hinten lassen oder in eine endlose Hölle schicken oder wie auch immer sich das die Glaubenden manchmal vorstellen, sondern in dem Christus ist eine totale Veränderung geschehen, sodass er jetzt mit ganz neuer Rechtsgrundlage alles in Ordnung bringen kann. Das ist ja der Sinn, um den es hier geht. Also es sind alle gestorben in dem Christus und damit sind alle in eine neue Daseinsform gekommen. Ob sie hier noch rumlaufen, ob sie gläubig sind oder ungläubig sind, spielt aber überhaupt keine Rolle. Ganz grundsätzlich ist auf Golgatha in Christus alles geändert worden. Und jetzt sind alle Feinde aus der Sicht Gottes keine Feinde mehr, weil er durch die Brille guckt, die da Jesus heißt. Also Gott hat jetzt die Jesusbrille auf und sieht, ich habe in dem Christus das ganze All im Grunde schon in Ordnung gebracht. Es ist nur noch ein Ablauf, ein Prozess bis zur Vollendung, der ganz gewisse Schritte erfordert, über die wir vielleicht heute auch noch reden können. Gut, und wenn wir jetzt noch wissen, zum Beispiel sagt Johannes einmal, als Jesus kommt, siehe das Lamm Gottes, das die Welt rettet, oder der Retter der Welt ist. Oder in 1. Johannes 4,14 lesen wir auch, Gott hat seinen Sohn gesandt als Retter des Kosmos. Wann ist denn jemand ein Retter des Kosmos? Was muss er denn da machen, damit er diesen Namen verdient? Er müsste eigentlich auch den Kosmos retten. Wenn er den Kosmos nicht retten würde, oder nur 10%, hätte er diesen Namen nicht verdient. Ich nehme gerne das Beispiel, du gehst spazieren an einem Teich und da ist ein Kind reingefallen, nennen wir ihn Thomas. Der Thomas ist in das Wasser gefallen, kann nicht schwimmen, du stehst am Ufer, denkst, soll ich ihn rausholen oder nicht, ne? Und dann schließt du dich und holst ihn raus, es ist schließlich Januar und auch noch kalt, und dann hast du ihn ans Ufer gelegt und dann gehst du weiter. Hast ihn da auch gerettet, es kann sein, der erfriert dann in der nächsten Stunde. Verstehst du, retten ist mehr, denke auch an den Samariter. Retten heißt im Griechischen grundlegend eigentlich retten und sich dann darum kümmern. Die Dauerübersetzung sagt deswegen retthüten, nennt sie das. Also so zu retten, tereo, hüten, das, die beiden Worte zusammen im Griechischen machen das Wort Rettung aus. Ich muss ihn also rausholen und muss mich anschließend um ihn kümmern, dass er auch wieder trocken wird und gesund. Wenn ich das nicht mache, bin ich nicht der Retter des Thomas. Wenn Christus nicht den ganzen Kosmos rettet und in Ordnung bringt, ist er nicht der Retter des Kosmos. Aber das steht geschrieben, dass er das ist. Also weil geschrieben steht, dass Christus der Retter des Kosmos ist, muss er ihn auch ganz retten. Doch eigentlich eine ganz logische Denkkonsequenz. Und wer das nicht so glauben kann, der darf das noch lernen. Und jetzt sage ich noch was, vielleicht hast du darüber noch nie nachgedacht. Das Leben, in dem wir uns jetzt befinden, wird selbst von Jesus in unterschiedlichen Qualitäten gesehen. Hat nichts damit zu tun, dass am Ende alles zum Ziel kommt. Aber Gott geht unterschiedliche Wege, auch mit seinen Glaubenden. Und in Johannes 11, 25 kann Jesus sogar sagen, als er mit Martha sprach, Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus, Johannes 11, 25, 26. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Glaubst du das? Das ist ein seltsamer Vers, über den ließe sich noch viel sagen. Ich möchte es jetzt kurz machen, weil das hier auch nicht unbedingt zum Thema gehört, aber doch wichtig ist. Es gibt hier selbst unter den Glaubenden zwei unterschiedliche Lebensqualitäten. Denn wir werden den Vers vielleicht auch spätestens in der Fragestunde nochmal ausführlich behandeln. Jesus sagt ja hier, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er, abutnesco, griechisch, wegstirbt in den Tod.
Entschuldigung.
Ja, Johannes 11, 25, 26. glaube, mit euch zu habe ich das auch schon mal erörtert bei einem meiner letzten Besuche, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hast du dir was hingeschrieben. Und dann heißt im Vers, nächsten Vers, wer aber jetzt schon lebt, also eine andere Lebensqualität hat als der, von dem er vorher spricht und an mich glaubt, wird überhaupt nicht in den Tod sterben. Verstehst du? Also es gibt Unterschiede jetzt, die macht uns die Bibel deutlich, aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott in seiner Veränderung in Christus auf Golgatha jetzt im Leben des Einzelnen viel mehr tut, als das vorher der Fall gewesen ist. Denn die Ungläubigen gehen ja garantiert ins Totenreich. Wie es mit den Glaubenden ist, vielleicht auch das noch eine Frage dann in der Fragestunde oder im Nachmittag, die ihre unterschiedlichen Wege gehen, inwieweit das Gott geregelt hat. Auch dafür haben wir ganz klare Aussagen in der Schrift. Wir können ganz deutlich erkennen, wer wann wo ist. Nur wir können nicht die Leute zuordnen. Ich kann nicht sagen, du gehörst zu der Gruppe und du zu der. Sondern wir können nur unterscheiden, dass es Unterschiede, oder sehen, dass es Unterschiede gibt. So, und jetzt in Vers 11 noch kurz vor der Pause, wo es dann heißt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Veränderung oder Versöhnung empfingen. Also sich zu rühmen ist nach Paulus möglich, aber nur in Christus. Er hat schließlich das ganze Werk vollbracht. Und diese Veränderung, von der wir hier reden, die ist geschehen. Das heißt, alle Feinde Gottes, zu denen wir auch gehört haben, sind in Christus verändert worden. Die Veränderung ist geschehen. Deswegen reden wir jetzt in den nächsten Versen, dann in der nächsten Stunde und auch heute Nachmittag noch von einer ganz gewaltigen Schau innerhalb der Heilsgeschichte, was Gott auf der Grundlage oder auf der Tatsache gewirkt hat, dass Christus starb, um alles zu ändern. Das war die Voraussetzung. Und Paulus entblättert das ja jetzt noch in den nächsten Versen ganz haarklein, was damit verbunden ist. Also wir haben eine ganz gewaltige Sicht hinein in die Heilsgeschichte noch vor uns, wenn wir die nächsten Verse betrachten, auch das Regieren, das wie viel mehr, das Überfließen, von dem Paulus noch spricht und Ähnliches. Also, Fazit für den ersten Teil, können wir sagen, Christus starb, um alles zu ändern. Gott war so großzügig, dass er für Feinde etwas organisiert hat, nämlich seinen Sohn gegeben hat, was wir wahrscheinlich nicht machen würden, und hat alles verändert, auch das, was nicht glaubt, dass er alles verändert hat. Das muss uns bewusst sein. Gott hat alles hineingenommen, auch die Ungläubigen, den ganzen Kosmos. Sein Heilshandeln ist nicht abhängig vom Handeln des Menschen. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Das Heilshandeln ist nicht abhängig vom Handeln des Menschen. Dass unsere Handlung eine Rolle spielt, ist eine andere Frage. Es geht um das Heilshandeln Gottes, seinen Plan. Kein Mensch hat Einfluss auf den Heilsplan Gottes. Das muss uns klar sein. Den hat Gott ganz alleine mit seinem Sohn beschlossen, und zieh den durch bis zum Ende. Das ist das, was wir hier auch aus Römer 5 noch lernen werden, dann in den nächsten Teilen.